Hallo, hier sind Ihre Gastgeber Olivia Marei und Maria Wedig und willkommen zur heutigen Folge von Motivierend Ehrlich, Ihrem Podcast rund um das Thema
Labern. Mamas, Kinder, Papas, Schwangerschaft. Wow. Mist, das hätten wir uns besser überlegen sollen. Maria hat nämlich extra gestern recherchiert, wie eigentlich eine Podcast-Folge anfangen sollte. Das
ja,
wollten
genau
wir uns gerade
so.
Mal zum Besten geben.
Ich habe es gegoogelt und ich glaube, das geht durch die Decke.
Das Besondere ja an dieser Folge ist, dass wir wieder mal eine ganz tolle Frau zu Gast haben dürfen. Vielen, vielen Dank. Und damit hallo, Sandra.
Hallo, Olivia. Hallo, Maria. Schön, bei euch zu sein.
Ja, schön, dass wir dich hier heute bei uns haben. Und heute wird es nämlich spannend, denn es geht um das Thema Kita.
Ja, Maria, kannst du mich jetzt noch mal kurz aufklären? Du hast ja Sandra hier mit ins Boot geholt. Woher kennt ihr euch?
Wir kennen uns gar nicht. Ich habe sie durch Zufall mal getroffen.
auf der Straße.
Genau. Nein, also Sandra kenne ich noch aus der Zeit, als meine Tochter in die Kita ging. Denn Sandra arbeitet in der Kita und mittlerweile ist sie sogar zur Leiterin aufgestiegen, kann man das so sagen?
Mutiert.
Mutiert, aufgestiegen.
Motiviert.
Motiviert, oh aufgestiegen. Gott. Und genau, und jetzt habe ich gedacht, ach Mensch, schaue ich die doch mal an. Jetzt geht's ja langsam auch bei mir los. Kita, Eingewöhnungszeit vielleicht, was muss ich da alles beachten? Ist ja schon doch auch eine Weile her und dann habe ich gedacht, ach, hole ich mal die Sandra her? Kann ich ein paar Fragen stellen.
Ja, voll gut. Also machen wir das wieder, dass wir hier so eine Podcast-Folge nutzen, um eigennützig einfach ganz viele Informationen zu kriegen. Und also, dann tun wir so, als wäre das aber für alle Menschen.
Ja, also tatsächlich aus diesem Grund, finde ich, habe ich ja auch mit dir diesen Podcast gegründet. Das war eigentlich für mich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte.
Gut, dass wir das jetzt hier am Anfang der zweiten Staffel auch mal nochmal so staten.
Ja, Sandra, erzähl mal. Also, Kita, das ist ja wirklich ein schwieriges Thema, ne? Weil ich finde ja auch als Mutter und als Vater, wenn man eine Kita sucht, ist erstmal überhaupt, findet man einen Platz.
Ja.
Habt ihr mittlerweile Wartelisten bei euch oder ist das noch? Oh ja, da nickt sie schon.
Mhm. Mhm. Also es gibt natürlich weiterhin diese Wartelisten. Aber es hat vor 2 Jahren einen Wechsel gegeben in dem ganzen System, weil nämlich eben von den Leitungen der einzelnen Kitas in Berlin gefordert wurde, bitte keine Wartelisten mehr. Diese Anrufe von Eltern jeden Tag, bis zu 9 oder 15 Anrufe, die wir am Tag bekommen haben, sind gar nicht mehr handelbar gewesen. Somit hat Berlin auf den sogenannten Kita-Navigator umgestellt.
Ist das eine App?
Das ist eine Internetseite.
Ah.
Da meldet man sich an, kann man bereits in der Schwangerschaft schon tun und kann dort seine Wunschkita angeben. Mit Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch. Dann gibt man an, dass man dort halt gerne sein Kind abgeben möchte. Es ist aber, sag ich jetzt immer so ein bisschen in der Schwangerschaft das zu tun, noch nicht ganz so sinnvoll, weil es werden Geburtsdaten abgefragt. Da macht man dann ein Fragezeichen rein. Dann wird das Geschlecht abgefragt. Da macht man ein Fragezeichen manchmal noch rein.
Ja.
Aber man kann das eben zum Beispiel gleich nach der Geburt machen, dann meldet man sich dort an und wir Kitas haben dann den Zugriff auf diesen Kita-Navigator und können dann von dort aus auch wirklich filtern. Mhm. Okay, wir brauchen ein Kind von 3 Jahren, wir brauchen ein Kind von 1 Jahr und können dann die Eltern direkt kontaktieren.
Ah. Ach, spannend. Und seit wann gibt es das in Berlin?
Seit circa 2 Jahren müsste das ungefähr sein.
Ha. Krass, weil in Potsdam, als ich unseren Großen eingekitert habe, wie auch immer, das war ja jetzt mittlerweile auch, ach bestimmt, ja 5 Jahre her, da gab es auch schon den Kita-Tipp, so nennt sich das, und das ist auch so eine Webseite, wo man das quasi angibt. Total hilfreich. Es wäre natürlich spannend, jetzt von euch zu Hause zu hören, ob das bei euch auch so existiert. Beziehungsweise, das ist bestimmt auf dem Land ja nochmal was anderes. Also das ist jetzt wahrscheinlich ein Konzept, was es hauptsächlich in urbanen Gegenden gibt, oder?
Ja, genau. Um eben wirklich zu einer Entlastung herbeizuführen. Nichtsdestotrotz, wenn natürlich eine Familie anruft oder eine Familie vorm Tor steht, die schickt man nicht weg.
Ja.
Also auch da sagt man dann, okay, bitte meldet euch über den Kita-Navigator. Ne, man wird noch mal eine kurze Aufklärung machen. Aber generell soll es natürlich jetzt dann auch fair zugehen und dann natürlich nicht die, die vorm Tor stehen, kriegen jetzt sofort einen Platz und die sich ewig auf diese Liste gesetzt haben.
Auch nicht, wenn ich Kekse.
Nein, Maria, auch dann nicht. Oh, okay, gut, das ist ja blöd. Ja, das funktioniert leider so nicht.
Also bei uns, wir hatten damals auch, da muss ich gleich mal eine kleine Anekdote erzählen, einen ziemlich großen Stress mit Fritz, als der eingekitert wurde. Ich verwende dieses Wort jetzt einfach. Weil wir hatten eine Tagesmutter gefunden und bei der war er eine Woche zur Eingewöhnung und dann rief sie an und meinte, sie kann mit ihm nicht umgehen, sie hat die Sachen vor die Tür gestellt, wir sollen ihn abholen. Er war zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt und wir haben ihn dann abgeholt und hatten keinen Kita-Platz mehr. Und dann habe ich auch beim Kita-Tipp angerufen, das war aber außerhalb von Potsdam in so einem Dorf quasi und die meinten auch, ja schade, wir können da nichts machen, das geht natürlich eigentlich gar nicht, da würde mich auch nochmal kurz deine Meinung interessieren. Aber um das kurz noch fertig zu erzählen, und dann hat uns der Kita-Tipp eben so sehr geholfen und er meinte auch, okay, es ist jetzt vielleicht sogar ganz hilfreich, dass es nicht zur typischen Anmeldezeit oder dass es halt so zwischen den Jahr, also mitten im Kita-Jahr quasi der Wechsel erfolgt, weil manchmal zieht jemand weg und dann kann man kurzfristig noch ein Kind so reinschieben quasi und so kamen wir dann zu unserer anderen Tagesmutter. Aber ja, wie findest du das mit, wenn die Eingewöhnung abgebrochen wird? Sorry, ich bin jetzt ein paar Punkte gesprungen wahrscheinlich.
Das macht überhaupt aber gar nichts, das kennen wir von dir.
Genau, du sprichst gerade zwei Themen an. Also einmal ja, das Thema Eingewöhnung und dann aber zum Beispiel dieses Eingewöhnen unterjährig, so nennt sich das ja. Und das macht zum Beispiel jede Kita komplett anders. Also meine Kita oder unsere Kita zum Beispiel, wir gewöhnen im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, wir gewöhnen das ganze Jahr über ein. Ach, wir haben keine Sommereingewöhnungen, so wie es ganz klassisch eigentlich ist. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wir haben eben damals gesagt, wir wollen, dass die Familien die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit ihr Kind einzugewöhnen. Das liegt dann an mir als Leitung und an meiner Stellvertretung natürlich zu planen. Wer hat wann Urlaub, ne? Das musst du dann gut timen. Aber das hat einfach dazu geführt, dass wir auch keine Masseneingewöhnung haben. Das heißt, du hast im Sommer keine 14 Familien da stehen, die jetzt 14-tägige Eingewöhnung nur bekommen. Weil das ist auch nochmal dieses Thema. Mhm. Berlin sagt 14 Tage Eingewöhnung laut Berliner Bildungsprogramm, laut Berliner Eingewöhnungsmodell. Daran halten wir uns zum Beispiel auch nicht so strikt. Weil wir sagen, jedes Kind braucht eine individuelle Eingewöhnung und die darf auch mal 4 Wochen dauern.
Ah, total gut. Das heißt, das ist aber auch wirklich, das sind Punkte, die man auch abfragen kann bei den Kitas, wenn man zum Beispiel sich informiert, okay, gibt es eine unterjährige Eingewöhnung? Wie lang ist die Eingewöhnung? Mir war das gar nicht so bewusst, dass es so eine Richtlinie gibt. Also bei uns war es Gott sei Dank auch immer die Eingewöhnung ganz unterschiedlich und es wurde immer einfach so lange gemacht, wie es eben gebraucht wird.
Ja, ich fand es auch gerade krass. Dadurch, dass ich ja mit meiner Tochter bei euch war, ich habe ja auch irgendwie zwischendrin angerufen. Ich weiß gar nicht mehr, wann die jahreszeitlich da angefangen hat, in die Kita zu gehen, aber das war ja wirklich von jetzt auf gleich dann möglich. Und ich hatte auch damals nicht das Gefühl, dass ihr sagt, so ja, jetzt dauert es halt eine Woche oder zwei und dann ist Schluss. Ich habe witzigerweise mit einer Kollegin vor ein paar Tagen telefoniert und die sagte, ist natürlich auch als Mutter und als Vater musst du es ja auch irgendwie handeln, ne, dass du dann in der Zeit ja dann auch verfügbar bist und frei hast zum Beispiel. Und dann sagt sie, das ist eben aus 4 Wochen sind dann 10 Wochen geworden. So, das musste ja auch irgendwie stemmen. Und wenn dann die Kita sagt, nee, also hier nach 14 Tagen ist hier Schicht, da geht das Kind rein und heult sich vielleicht die Augen aus und dann irgendwann gibt's auf und dann war's das. Da muss man ja auch als Mutter und als Vater mutig genug sein zu sagen, nee, mein Kind braucht einfach jetzt auch noch an diesem Punkt noch länger.
Mhm. Genau, aber da kann es natürlich dann auch sein und da kommen wir zu dem großen Problem, was wir nun gerade einfach in den Bildungseinrichtungen haben, ist der Personalmangel. Mhm. Und die Kitas, die das zum Beispiel wirklich strikt nach diesem Berliner Eingewöhnungsmodell machen, also ich spreche jetzt nur von Berlin, diese 14 Tage, die machen das nicht, um dem Kind zu schaden oder den Eltern, sondern die halten sich daran, um wirklich schnell die Kinder reinzubekommen, damit einfach dann die Gruppe wieder gesichert ist, damit der Betreuungsschlüssel gut erfüllt wird. Das ist der Grund. Das ist oft nicht, weil sie sagen, ach naja, komm, das Kind soll sich nicht so haben, 2 Wochen sind vorgegeben, jetzt drücken wir das auch durch. Sondern das hat mit ganz vielen Begleitumständen einfach zu tun.
Und sag mal, wenn ihr so eine Eingewöhnung habt, habt ihr dann wirklich immer jemanden dann separat, der dann verfügbar ist, der sich nur dann auch mit um dieses Kind kümmert, damit dieser Übergang ein bisschen, also damit es so eine Bezugsperson hat?
Genau. Also du musst auch nochmal unterscheiden zwischen dem Krippenbereich und dem Elementarbereich. Krippenbereich, ein Jahr bis zum dritten Lebensjahr ist es bei uns. Manche gewöhnen ja auch schon mit einem halben Jahr ein. Wir allerdings erst mit dem ersten Lebensjahr. Und der Elementarbereich dann drittes Lebensjahr bis sechstes Lebensjahr. Aber auch da kann es mal erst zum vierten Lebensjahr einen Wechsel zum Beispiel geben, wenn das Kind einfach noch nicht so weit ist, die Krippe zu verlassen. Dann bleibt es auch mal ein Jahr länger in der Krippe. Und in der Krippe ist es ein festes Bezugserziehersystem. Also da ist ganz klar, okay, dieses Krippenkind hat die Erzieherin, das ist die Ansprechpartnerin für die Eltern, Ansprechpartnerin aber auch für Ämter, für Jugendamt, für Therapeuten, falls es irgendwas gibt. Da ist es relativ strikt geregelt. So wie das Kind aber nach oben, sage ich immer, weil wir zwei Häuser haben, wechselt, lassen wir das Kind aussuchen. Es gibt erstmal eine Übergangsbeauftragte, so nenne ich die. Die holt das Kind aus der Krippe ab und bringt es dann in den Kindergarten. Und dann kristallisiert sich aber ganz schnell heraus, wo möchte das Kind eigentlich gerne sein? Zu wem sucht es die Nähe? Mhm. Das ist nicht immer die Person, die sich als Übergangsbeauftragte befähigt fühlt. Die Kinder sollen entscheiden. Und das wird dann quasi auch die Bezugserzieherin.
Aber ist das bei der Krippe nicht auch manchmal der Fall, dass sich das Kind selber dann an dem die Bezugsperson aussucht? Oder würdest du sagen, nee, die Kinder sind da so klein im Normalfall oder so jung, dass sie das eigentlich immer mitmachen?
Also da sprichst du was auch natürlich Wichtiges an. Auch in dem kleinsten Alter können Kinder selber entscheiden, ne? Also das ist jetzt auch nicht so gemeint, dass wenn eine Bezugserzieherin da ist, dass die vom Schoß gestoßen wird, das Kind, wenn es irgendwie dann auf der bei der anderen sitzt oder so.
Fass mich nicht
an. Genau, du gehst nicht zu ihr. Nein, natürlich, da hast du vollkommen recht. Also auch da ist es so, es ist auf dem Papier, sage ich mal, und für die Eltern erstmal primär festgelegt, weil gerade der erste Übergang Elternhaus-Krippe ist einer der schwersten Übergänge für die Kinder. Der nächste schwerste ist dann Elementarbereich Schule. Das merken wir bei Eltern, das sind so die schwierigen Übergänge von Krippe in Elementarbereich. Das machen die irgendwie ganz gut, die Eltern, die Kinder sowieso. Aber da geht es einfach nur darum, dass für die Eltern wirklich jemand ansprechbar ist von den Erzieherinnen. Dass da jetzt nicht, ich meine, ich habe eine kleine Krippe, wir sind nur zwei Kolleginnen in der Krippe. Es gibt aber eben auch Krippen, da sind sechs Kolleginnen. Und da ist es für Eltern schon beim Abholen oder beim Bringen einfach wichtig, nicht ständig jemand anderen zu haben, sondern jemanden, wo man weiß, okay, die spreche ich an. Aber im Alltag dürfen die Kinder natürlich mit jedem sprechen, spielen und Zeit verbringen.
Und jetzt muss ich doch nochmal zurückgehen. Gibt es denn einen Grund, und wenn ja, welcher wäre das, eine Eingewöhnung mal abzubrechen und zu sagen, nee, das Kind ist nicht bereit oder wir sind vielleicht nicht die richtige Kita oder die richtige Tagesmutter oder Tagesvater? Was ist da deine Meinung dazu?
Also sowas gibt es, ja. Die Gründe dafür sind allerdings oft, ich spreche jetzt einfach für mich und aus meinem pädagogischen Handeln, oft für mich nicht so leicht nachvollziehbar, weil ich immer versuche mit meinem Team oder mein Team und ich wirklich erstmal alles andere möglich zu machen, bevor man eine Eingewöhnung abbricht. Weil eine Eingewöhnung abzubrechen bedeutet für ein Kind ein weiterer Übergang. Sie müssen wieder von vorne anfangen. Ne? Also wenn sie erstmal drin sind, sind sie drin. Und natürlich ist es oft schwierig für Kinder. Das ist gar keine Frage. Aber dann gibt es verschiedene Modelle. Die Mutter bleibt oder der Vater länger drin. Die Partner werden getauscht. Also wir haben auch schon zum Beispiel Bezugspartner als Eltern gehabt. Das waren nicht die Eltern. Das war die Oma. Mhm. Die hat die Eingewöhnung übernommen. Mhm. Und auf einmal flutschte das. Oder der Opa. Und der Opa hat das total easy gemacht. Und das Kind war innerhalb von zwei Tagen drin, wo man vorher schon dachte, oh Gott, es wird nichts, es klappt nicht. Das liegt an der Bindung von Kind zu Mutter. Man weiß es auch oft nicht, woran es dann liegt. Aber man kann dann die Zeit ein bisschen verkürzen. Man kann zum Beispiel einzelne Schritte zurückgehen, einer Eingewöhnung. Dass man sagt, okay, wir gehen noch mal den Schritt, dass die Mutter nur eine Stunde bleibt und mit dem Kind gemeinsam wieder geht. Aber komplett abzubrechen ist das allerletzte Mittel, was man machen sollte. Und dann auch nur, weil das Kind im Vordergrund steht. Nicht, weil man die Eltern nicht leiden kann oder weil man denkt, die Mutter ist zu überbesorgt. Hm. Das muss das professionelle Handeln irgendwie zulassen, dass man damit arbeiten kann. Wenn das Wohl des Kindes natürlich möglicherweise gefährdet ist und man da irgendwas sieht, dann kann man das wählen, ob es das richtige Mittel ist, dann abzubrechen. Dann hat man gar keinen Kontakt mehr zum Kind, wenn man da irgendwas vermutet. Aber das sollte das letzte Mittel sein, eine Eingewöhnung abzubrechen.
Total spannend für mich, weil mich das natürlich, das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt, weil das war für mich damals, wie als würde eine Welt untergehen. Ich muss dazu sagen, dass Fritz, also unser Großer, der ist bestimmt nicht leicht, der hat vielleicht Tendenzen zu, ach, ich kenne mich damit gar nicht so aus, aber uns wurde oft gesagt, wir sollen ihn auf Hochbegabung testen und damit kommen auch so Sachen, dass er sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat, sehr aktiv war. Er war schon als kleines Baby immer wach, der hat zu wenig geschlafen. Der ist ja schon sehr fordernd. Und es war zur gleichen Zeit, dass dieser Film Systemsprenger rauskam. Und ich dachte mir, oh Gott, ich habe einen Systemsprenger zu Hause, der kann sich nicht zur Tagesmutter eingewöhnen, weil diese Tagesmutter eben wirklich am Ende der ersten Woche uns angerufen hat. Und in meiner Erinnerung war es so, dass sie meinte, sie kann mit ihm nicht umgehen. Also eben anders als du gesagt, es ging nicht so sehr um das Kind, sondern sie schafft es nicht. Und da, im Endeffekt bin ich jetzt froh, zur zweiten Tagesmutter, zu der er kam, da hat das super geklappt. Die hatte auch so eine Waldpädagogik-Ansatz, die waren ganz viel draußen, es hat vielleicht einfach besser gepasst, deswegen insofern war das gut. Aber am Anfang, das war wie, als mein Herz ist gebrochen, mir tat es so leid und dass dann die Sachen schon vor der Tür standen und ich ihn abholen musste, das war so schlimm. Und ich weiß auch noch, dass der Kita-Tipp in Potsdam meinte, boah, wenn es in Potsdam gewesen wäre, dann hätte das vielleicht sogar auch Folgen gehabt für die Tagesmutter, weil man darf oder man kann nicht einfach so eine Eingewöhnung nach einer Woche abbrechen.
Naja, vor allem, also weißt du, es wäre ja was anderes gewesen, wenn sie sich mit euch hingesetzt hätte und hätte gesagt, ich komme an meine Grenzen, er ist ein zauberhafter kleiner Kerl, aber ich schaffe es einfach nicht, ihn so abzuholen, wie er es braucht. Aber nicht doch einfach die Sachen vor die Tür stellen und dann wie so einen ausgesetzten kleinen Hund quasi dann so abgeben und sagen, nee, also die brauchen auch gar nicht mehr bei mir klingeln und auch bloß nicht das Gespräch suchen. Also das ist ja ganz, ganz furchtbar, wie die sich da benommen hat.
Ja, wobei da muss ich auch sagen, wer weiß, was in meiner Erinnerung, ich war damals auch, hatte immer schlaflose Nächte, vielleicht habe ich es auch überspitzt in Erinnerung. Also ich weiß nicht mehr jetzt, ob sie das Gespräch angeboten hat. Wir hatten auf jeden Fall keins, denke ich. Also es war wirklich dann einfach vorbei. Aber ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, was es halt in mit mir hinterlassen hat. Ja, genau. Ja. Ich habe so geweint. Ich weiß nicht, ich saß auch in der Arbeit, in der Maske bei uns. Ich habe so geweint, weil ich echt dachte, oh, ich weiß nicht, was mit meinem Kind los ist.
Das ist ja das Schlimmste. Und tatsächlich ist das auch, also dieser Film Systemsprenger, der geht einmal richtig unter die Haut, ne? Und ich würde ja so gerne das so lang wie möglich rauszögern, dass unser Sohn in ein System muss. Weil dass diese kleinen Menschen schon, ja, dadurch, dass wir ja auch arbeiten müssen und so, dass die irgendwo reinpassen müssen und da so mitlaufen müssen, obwohl die das eigentlich gar nicht wollen oder können oder eigentlich noch gar nicht bräuchten, finde ich ganz schlimm. Deswegen finde ich das so toll, wenn man das so individuell wie möglich gestalten kann, weißt du, wenn man eben eine Kita hat und Pädagogen hat, die darauf einwirken und die diesen Übergang, der wirklich hart ist, glaube ich, gerade für die Kleinen, wie du schon sagst, die verstehen ja überhaupt nicht, ne, was passiert denn da, also Mama kann ja sagen, die holt mich ab, aber es kommt ja gar nicht an, die sind dann einfach da fremd, wenn das wirklich so seicht wie möglich vonstatten geht.
Ja, wobei, Sandra, das kannst du bestimmt auch nochmal sagen, aber ich denke, dass das ja auch von Kind zu Kind ganz unterschiedlich ist und dass es da auf jeden Fall Kinder gibt, denen das nicht so schwer fällt. Also bei unserem zweiten, bei Franz, der war eigentlich relativ easy eingewöhnt.
Aber du darfst auch nicht vergessen, dass ja Fritz auch schon da war.
Stimmt, ne? der war natürlich in der älteren Gruppe. Aber er war schon manchmal da und er war schon manchmal, hat ihn schon mit abgeholt und so. Und ich glaube, es ist auch egal, wie man es macht. Man kann das gar nicht so vorherplanen. Wir haben extra davor eben Tagesmutter, weil wir dachten, nur 6 Kinder, das ist vielleicht besser. Aber vielleicht ist es für ein Kind auch besser, oder ich weiß nicht, da Sandra, vielleicht kannst du dazu gleich nochmal was sagen, wenn das auch mehr Kinder sind oder eben vielleicht auch mehr AnsprechpartnerInnen, vielleicht ist es das, Bezugspersonen, dass man sich da wen aussuchen kann.
Ja, also auch das ist natürlich komplett individuell. Und deswegen finde ich das immer ganz. Aber ich sag jetzt mal so, das sind so Wunschvorstellungen, die ich habe. Nur weil es bei uns gerade funktioniert. Ich meine, es kann auch passieren, dass von meinem Personal in Anführungsstrichen bald auch mal jemand wegfällt oder rausfällt. Mhm. Dann sieht die Welt anders aus. Aber wir lassen zum Beispiel Familien auch total gerne hospitieren. Also das heißt, noch mal vor der Eingewöhnung sagen wir, okay, ihr bleibt mal einen Tag bei uns mit eurem Kind. So, ihr lernt mal den Ablauf kennen und ihr schaut mal, okay, wie läuft das? Wie ist die Lautstärke? Wie ist die Gruppe zusammengesetzt? Wie sind die Erzieher? Das ist wichtig, wenn du in so ein Haus reinkommst, muss das Bauchgefühl stimmen, das sage ich immer. Und von daher finde ich, vor einem Vertrag unterschreiben, das geht schnell dann. Wenn der Vertrag da ist, unterschreibst du den, ich unterschreibe den und wir sind fertig. Aber ich finde es wichtig, dass die Familien sich die Kita wirklich mal so einen Tag angucken können. Und da wirst du als Mutter, aber insbesondere, und das ist das Allerwichtigste, ich sage immer, es ist schön, wenn ihr euch als Eltern wohlfühlt, aber wichtiger ist es mir, wenn euer Kind sich wohlfühlt. Und du merkst es ganz schnell, wie ist das Kind, wie löst es sich, wie guckt es, wie reagiert es, wie nimmt es die Umwelt wahr, wie nimmt es die Sinne auf. Und dann kann man nochmal in einem Gespräch überlegen, okay, ist das die richtige Einrichtung? Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel 41 Kinder, es gibt Kitas mit 180. Mhm. Da gibt es Kinder, die finden das total super, die lieben das, denn die Stockwerke hoch, offene Arbeit, in jeden Raum einmal rein. Und dann gibt es Kinder, die sind völlig überfordert und sitzen nur in einer Ecke und wollen gar nicht den Raum verlassen. Und so kann man eben gucken, okay, was braucht mein Kind?
Das ist ja dann auch so, das ist ja dann auch so der Idealmoment, ne, dass du die Möglichkeit hättest, rein theoretisch aus verschiedenen Einrichtungen zu wählen. Aber das hast du ja nicht. Also Eltern sind ja oftmals so getrieben, den Platz, den ich jetzt kriege, den muss ich nehmen. Also hast du gar nicht mehr, und das war ja bei uns damals anders, da war es auch schon am besten schon ein Kita-Platz, ein Kita-Gutschein, wenn du eigentlich noch schwanger bist, ne? Schon mal vorab einen Vertrag fix machen. Das hatte ich da auch nicht gemacht. Und ich hatte aber hier das Glück bei uns im Kiez, dass ich mir noch eine Waldorf-Kita habe ich mir angeguckt. Und da war für mich klar, das funktioniert nicht. Und habe dann meine Tochter angeguckt und die kam damit auch gar nicht zurecht. Waren einfach so Einflüsse, die sie sich nicht haben entspannen lassen. Und dann bin ich auf euch aufmerksam geworden und bin bei euch auch gewesen den ganzen Tag. Habe mir das mal alles angeguckt und hatte ein gutes Bauchgefühl. Und dann sind wir gekommen. Und aber das hast du ja nicht. Also wer kann denn heute schon sich verschiedene Sachen angucken und sagen, ja, also da würde ich gerne und dann könnte ich mir die noch angucken und vielleicht geht das ja dann auch da gut. Also du hast ja dann, was du kriegst, musst du nehmen, ne?
Genau, oder auch wenn man, ich meine, wir sind ja immer noch in der Stadt, aber wenn man wirklich jetzt im Dorf irgendwo wohnt, ja, dann hast du halt nur die eine Kita, ne? Also wenn du Glück hast. Das ist natürlich, ja.
Genau, schwierig. Deswegen sagte ich auch gerade nochmal, das ist so wirklich ideal, gerade bei uns so, ne? Oder es gibt bestimmt auch noch andere Einrichtungen. Ich habe auch schon mal in einer anderen Einrichtung gearbeitet, die wirklich 220 Kinder hatte. Das war natürlich dann zu meiner Kita ein völliger Wechsel, aber das ist eben, wie du auch gerade sagst, Maria, natürlich heute nicht mehr möglich, dass du zwischen 5 Kitas dir mal eben über einen Tag aussuchen kannst. Die Eltern sind froh, wenn sie einen Platz haben. Die haben oft den ganz dollen Druck vom Arbeitgeber, die müssen sofort wieder arbeiten gehen. Natürlich dann vielleicht auch noch alleinerziehend manchmal sind und einfach wirklich schnell wieder in den Beruf starten. Und dann nehmen die eben die Kita, die das erste Jahr gegeben hat, ohne dass sie eigentlich das sich wirklich mal angeschaut haben.
Ihr seid ja auch noch eine ganz spezielle Kita, ne? Ganz besonders. Und das ist ja auch was, was ich sehr schön finde, weil dieser Umgang eben ganz offen war. Erzähl doch mal.
Genau, also wir sind eine halbpädagogische Kita. Davon gibt es in ganz Berlin auch tatsächlich nur noch 3 Kitas, die sich so nennen dürfen. Das ist eben ganz besonders. Inklusiv arbeiten alle Kitas im besten Fall und integrativ. So ist jetzt einfach die Vorgabe. Und
ist das so?
Ja, in Berlin.
Das finde ich aber gut.
Alles ist Inklusionskitas. Allerdings der Zusatz Heilpädagogik bei uns bedeutet dann nochmal, dass wir eben Kinder mit schwerst mehrfach Behinderungen betreuen. Mhm. Das ist wirklich recht einzigartig in Berlin. Das sind eben Kinder, die wirklich schwer krank sind, die dann aber einfach vom Elternhaus auch gelöst werden und auch ein paar Stunden dann bei uns sind. Das variiert je nach Kind, wie viele Stunden das Kind bei uns sein darf und kann. Wir arbeiten ganz eng dann mit der Charité zusammen, mit den SPZs hier in Charlottenburg-Wilmersdorf, mit den Therapeuten, mit den Eltern, wo dann eben abgestimmt wird, okay, wie viele Stunden kann dieses Kind in der Einrichtung bleiben? Das entlastet zum einen natürlich auch die Eltern. Das sind oft Eltern, die einfach nicht arbeiten gehen können aufgrund der Betreuung ihrer Kinder. Und wenn dann 6 Stunden auch mal Zeit ist für die anderen Kinder, die noch in der Familie sind oder einfach für die Mama oder den Papa, um mal ein bisschen durchzuatmen, haben wir die Betreuung dieser Kinder. Und das ist einfach das Wunderbarste, was ich mir jemals vorstellen könnte und kann, weil es einfach wirklich so besonders ist, dass diese Kinder mit den Kindern ohne Behinderung den ganzen Tag zusammen verbringen. Es war allerdings auch ein weiter Weg. Wir haben uns da auch auf den Weg wirklich gemacht, uns zu öffnen. Es gab ja früher in Berlin noch die sogenannten Sondergruppen, so hieß das, noch vor, ich müsste jetzt lügen, 6, 7 Jahren, 8 Jahren. Und da war dann wirklich Sondergruppe, war die Kinder mit Behinderung und die Regelgruppe waren die Kinder ohne Behinderung. Mhm. Und als ich damals Leitung geworden bin, habe ich zu meinen Kolleginnen gesagt, ich finde diese Begriffe so schlimm.
Ja, das ist das Erste, was ich dachte, allein die Begriffe.
Ja.
Ja.
Und Sonderkita gab es dann noch, wo wirklich auch nur dann Kinder mit Behinderung waren. Und ich fand dieses Sonder immer so schlimm. Und Sonderschulen gab es ja auch noch, das sagt euch wahrscheinlich
ganz,
auch was.
Ganz furchtbar, ja.
Und ich habe dann zu meinen Kolleginnen gesagt, dieses Wort macht schon so viel, weil die Tür war dann zum Beispiel auch geschlossen. Von dem Raum, wo die Kinder mit Behinderung waren, war immer der Raum, die Tür zu. Und ich habe dann irgendwann, ich so, warum machen wir das? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also wir sind eine Einrichtung, wir sind alles Menschen, lasst uns die Türen aufmachen.
Ja.
Und dann fing dieser Prozess an. Und natürlich dauert das. Das dauert, die Eltern da mitzunehmen, die auch dachten, oh nein, jetzt wird's noch lauter für mein Kind und die Tür macht ihr auf und dann kommen die anderen reingerannt und die brauchen doch Ruhe, mein Kind und so. Kolleginnen, die schon ewig lange da sind, die gesagt haben, nee, also das war schon immer so und das können wir da jetzt nicht einfach. Ne? Also du machst dich da wirklich auf den Weg, aber das hat eine Weile gedauert und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir keine geschlossenen Türen mehr haben. Wir haben alle Räume auch mit den Kindern gemeinsam jetzt tatsächlich gestaltet. Sieht witzig aus teilweise, aber das ist eben Sinn der Sache. Und wir verbringen den ganzen Tag gemeinsam. Die Mahlzeiten werden alle gemeinsam eingenommen. Es wird nichts getrennt oder irgendwie so. Klar gehst du auf die individuellen Bedürfnisse ein, wenn du mal merkst, ein Kind braucht gerade einen Rückzugsort. Das kann aber auch ein Kind ohne Behinderung sein, was es braucht.
Ja.
Dann haben wir die Räumlichkeiten. Und das ist eben das Besondere bei uns.
Oh, ganz toll, wirklich sehr toll. Ich habe meinen Neffe, der geht auch auf eine Kita, wo es sowohl Kinder mit Behinderung als auch Kinder ohne Behinderung gibt. Und da schwärmen die Eltern auch immer davon, weil das halt so toll ist. Natürlich auch für meinen Neffen, weil man da einfach ein anderes Weltbild kriegt und sehr viel Toleranz gefördert wird. Und es ist auch einfach nur zeitgerecht. Ne?
Ja, total. Und ich finde das immer so schön, wie du auch gerade sagst, diese Toleranz, die gefordert wird oder gefördert wird, wenn wir zum Beispiel einen Ausflug gemacht haben mit der U-Bahn. Und wir hatten unsere Kinder im Rollstuhl dabei und es hat jemand keinen Platz gemacht. Dann hat sich wirklich ein 5-jähriges Mädchen dahingestellt vor einen erwachsenen Mann und hat gesagt, könntest du bitte mal aufstehen, wir haben ja ein Kind im Rollstuhl.
Ja.
Oh, oder toll. Wenn ein Kind ganz laut geschrien hat im Zoo. Da waren wir im Zoo und das Kind hatte einfach vor Freude ganz laut geschrien und das Schreien war vielleicht lauter oder anders. Und dann hat auch eine Frau sich umgedreht und gesagt, ach, das ist aber laut. Und dann hat das andere Kind einfach nur gesagt, ja, und das Kind freut sich halt, das freut sich halt anders.
Ja, oh, ist das schön.
Und dadurch merkst du dann, wie das ankommt und wie das funktionieren kann. Und die Ängste, die manche Menschen dann haben in solchen Momenten, machen die Kinder total wett. Die regeln das wirklich und die machen das dann zu einem ganz besonderen Tagesgeschehen in der Kita.
Das nehmen die tatsächlich auch mit. Also meine Tochter hat das auch, also diese Berührungsangst ist überhaupt nicht da und die haben wir ja alle wahrscheinlich, wenn man damit gar keine Berührung hat, ne? Dann ist immer so, oh, ist ja komisch. Aber wenn du einfach damit groß wirst und wenn das zu deinem normalen, also zu deinem Alltag einfach dazugehört, dann hast du das auch ein Leben lang. Das legen die nicht mehr ab. Und ich finde das großartig.
Das ist wirklich, wirklich toll. Also toll, dass du auch für diese Veränderung eingestanden bist. Aber sag mal, braucht das Personal da besondere Schulungen oder ist es besonders geschult dann, um eben mit allen Kindern klarzukommen oder auf alle Kinder eingehen zu können?
Also das ist schon, sage ich mal, vorgeschrieben. Ja, eine Ausbildung macht dich aber trotzdem nicht zu einem empathischen Menschen, sage ich immer. Du kannst, natürlich solltest du eine Facherzieherin-Ausbildung zur Integrationserzieherin haben. Du kannst zusätzlich noch ein Heilpädagogikstudium machen. Ich habe zum Beispiel die Sozialpädagogik studiert, plus die Facherzieherin für Integration gemacht. Also es ist schon, sage ich mal, sinnvoll, sich da einfach fortzubilden, ob es jetzt ein Studium wirklich braucht. Ja, Empathie lernst du eben nicht im Studium, sondern das lernt dich das Leben, sage ich immer so schön. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, die man durch Fortbildung gut lernen kann, die ich auch recht wichtig finde, wie zum Beispiel gebärdenunterstützte Kommunikation, die Gebärdensprache an sich, verschiedene Hilfsmittel, wie diese Kinder, die eben nicht sprechen können oder wollen, auch in die Kommunikation kommen. Sowas kann man einfach ganz, ganz toll dann durch Fortbildungen lernen. Und da sind auch wirklich die Therapeuten, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, auch immer bereit, in die Einrichtung zu kommen und zeigen uns dann, ob es die Logopädin ist, die Ergotherapeutin, was können wir machen, damit das Kind zum Beispiel sich im Alltag genauso gut ausdrücken kann, wie ein Kind was spricht.
Ist ganz toll. Ich frage mich halt auch zum Beispiel, falls es Kinder gibt, die besondere Ernährungsansprüche haben, ob man da lernt, irgendwie eine Sonde zu setzen oder so.
Ja, genau. Also das ist natürlich, auch die Kinder haben wir mit einer Magensonde oder wir hatten auch schon ein Kind mit einem künstlichen Darmausgang zum Beispiel. Da brauchst du natürlich medizinisch dann doch einen Background. Und ich habe das ganz, ganz große Glück, ich grüße Sie an dieser Stelle, dass ich eine Kinderkrankenschwester auch in meinem Team habe, die dort arbeitet, die ich damals dazu gewinnen konnte, den Quereinstieg zu machen. Also, sie wollte eigentlich nur ein Praktikum machen, aber ich habe sie nicht mehr gehen lassen. Und inzwischen ist sie Erzieherin bei uns und dadurch, dass sie eben Intensivkinderkrankenschwester ist, die wirklich von der Neonatologie auch kommt, ist sie in der Lage, einen Sondenwechsel zu machen. Wenn mal der Beutel abreißt, kann sie den wieder anbringen. Und bei sämtlichen Notfällen, epileptische Anfälle und so weiter, sind wir natürlich alle geschult. Aber sie ist dann doch die Person, die sich da am besten auskennt. Und das ist für die Eltern auch immer schön zu wissen, dass sie dort arbeitet.
Ja.
Es gibt nochmal so eine Sicherheit einfach.
Perfekt. Und woran glaubst du, liegt es, dass, ich sage jetzt mal, nur 3 Kitas in Berlin Integrationskitas sind? Oder beziehungsweise du meintest heilpädagogische Kitas, ne? Wie kann man das fördern? Was kann man da? Weil ich finde, es hört sich so gut an. Ich verstehe gar nicht mehr, warum es warum eine Kita keine Integrationskita sein sollte.
Ich verstehe das auch nicht.
Das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz viele Gründe für geben. Also man muss auch dazu sagen, was wir bemerkt haben, es wird tatsächlich gefühlt immer mehr Bedarf an Plätzen für Kinder mit originellem Verhalten zum Beispiel oder mit auch wirklich, sage ich mal, schwereren Krankheiten. Das häuft sich. Das kann zum einen daran liegen, dass die Eltern jetzt mutiger werden, ihre Kinder auch abzugeben. Es war noch damals so, dass viele Familien auch gesagt haben, sie möchten ihr Kind nicht abgeben. Sie möchten das nicht, sie möchten das zu Hause behalten und nicht in eine Einrichtung geben. Das kann sein, dass es daran liegt. Es kann aber auch sein, dass die Behörden jetzt auch einfach da mehr unterstützen und sagen, hey, wir helfen euch auch bei der Suche. Also das merken wir auch, dass das Jugendamt anruft und sagt, so, ich habe hier eine Familie, die braucht ganz, ganz dringend einen Platz. Bitte, bitte, bitte. Ne, das ist wichtig. Daran kann das liegen. Also der Bedarf ist definitiv größer. Also ich habe auch eine wirklich lange Warteliste für die Kinder mit Behinderung, was es damals nicht gab. Und dann natürlich klar die Attraktivität des Berufes. Also die Ausbildung sollte bezahlt werden, sagen wir. Das ist leider oft auch nicht der Fall. Die muss privat bezahlt werden. Ein Studium neben dem Beruf zu machen, ist auch für viele einfach nicht mehr machbar. Und dann ist es natürlich auch ganz klar, die aktuelle Diskussion der Personalfachkraftmangel, den wir einfach haben, ist dann natürlich auch so dem geschuldet, dass man dann sagt, ui, wenn ich jetzt noch ein Kind aufnehme mit wirklich einem erhöhten oder wesentlich erhöhten Förderbedarf, das schaffen wir gar nicht. Weil was ist, wenn die Kollegin, Frau Meier, ist nicht da, dann muss ich ja das Kind übernehmen. Aber ich habe ja schon 12 Kinder ohne Behinderung. Ich schaffe doch nicht noch das Kind mit Behinderung, die 2 Wochen, wenn sie krank ist. Und das ist die Schleife, warum auch viele Kitas sagen, sie nehmen die Kinder nicht auf. Und das ist das Traurige.
Da muss also wirklich einfach auf politischer Ebene und so sehr viel geschehen. Ja.
Ja, sehr viel.
Ja.
Also ich meine, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke mal, eigentlich in der Theorie könnte das so einfach sein, ne? Und es wäre so gut für alle Beteiligten, also auch in Schulen, ne? Dass das da einfach auch ganz normal ist, dass eben alle miteinander lernen. Und der eine braucht eben länger und ein bisschen mehr Unterstützung und der andere, der macht's schneller. Aber es wäre ja auch für unsere ganze Bevölkerung ein wahnsinniger Mehrwert, wenn wir lernen würden, von Anfang an auch aufeinander Rücksicht zu nehmen und empathisch miteinander umzugehen und nicht Leute, die eben irgendwelche Defizite haben, an den Rand der Gesellschaft stellen.
Aber da heißt es ja dann immer wieder, oh nein, mein Kind bleibt aber auf der Strecke. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, wenn man sagt, okay, man ist in der Schule und da haben viele Deutsch nicht als Muttersprache. Oh nein, mein Kind bleibt auf der Strecke und lernt nicht das, was es lernen könnte. Aber da muss es doch andere Lösungen geben, als die dann zur Seite zu, also an den Rand zu stellen.
Ich fand das so schön mit der Gebärdensprache. Ich habe irgendwann jetzt in meiner Elternzeit habe ich mir eine Dokumentation angeguckt und da ging es um taubstummen Menschen. Und in Hamburg gibt es eine Frau, die die arbeitet dort im Museum als Taubstumme, die dort die Führungen macht mit den anderen, die auch eben nur gebärden können, ne? Und das ist die einzige. Sie hat sich diesen Job quasi alleine erkämpft und hat den sie ist jetzt in Rente gegangen und es gibt einfach keine Anlaufstellen. Ich verstehe auch nicht, warum in Schulen Gebärdensprache nicht mit unterrichtet wird. Es gehört doch zu unserer Gesellschaft dazu. Mhm. Und trotzdem hat das überhaupt nirgendwo irgendwie einen Platz. Ja. Außer eben jetzt in diesen drei Kindertagesstätten hier in Berlin.
Also das ist auch wirklich was Spannendes. Als ich schwanger war, haben mein Mann und ich an der Volkshochschule einen Gebärdensprachekurs belegt. Und die erste Frage ist immer dann, und warum benötigen Sie Gebärdensprache? Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen es einfach lernen. Wir haben jetzt keinen Grund, aber es gibt ja immer wieder einen Grund, dass ich mir alleine, dass ich mal, jetzt freue ich mich, dass ich sagen kann, ah, mein Name ist in Gebärdensprache, wenn ich mal jemanden treffe, dass man irgendwie eine Grundlage hat zu kommunizieren.
Ja, man lernt ja auch Englisch, also warum nicht Gebärdensprache?
Ja.
Genau, und die Kinder finden das auch einfach super spannend. Ja. Ne? Also das muss man mal dazu sagen. Also wir haben die Gebärden dann auch einfach nochmal grafisch dargestellt. In allen Räumen hängen die und du siehst ganz oft, wie dann zwei Kinder da einfach stehen und diese Gebärden nachmachen. Und du merkst richtig, wie viel Freude und Spaß die dabei haben. Und dann am Tisch wird dann manchmal nur mit diesen Gebärden kommuniziert. Ne? Und da merkst du super. Ja. Aber das geht eben auch darum, was du gerade meintest nochmal, Olivia, mit dass manche Eltern dann auch sagen, oh, mein Kind bleibt auf der Strecke und sowas. Das ist dann aber auch Sache der Schule oder der Kita zu kommunizieren, Elternabende zu machen, zu sagen, hey, was machen wir und was bedeutet das eigentlich im Alltag für euer Kind, mit Kindern mit Behinderung zusammen zu sein? Das ist viel mehr als einen Satz, 7-Wort-Satz oder wie das heißt, keine Ahnung, was bilden zu können oder so, sondern die Empathie und die Toleranz und das Sozialverhalten ist für mich und für mein Team viel, viel wichtiger. Da lehne ich mich jetzt extrem weit aus dem Fenster. Mhm. Aber als vielleicht den Stift schon richtig zu halten, das überlasse ich dann gerne der Schule und der Lehrerin in der ersten Klasse. Ich weiß, es ist die Anforderung an die Kita und ich mache das auch total gerne. Aber wenn ich sehe, dass ein Kind in der Rolle aufgeht, einem anderen Kind Essen zu reichen oder den Rollstuhl zu schieben oder zu sagen so, hey, er wurde gerade geärgert, komm mal bitte. So ein Standing zu haben, sich da vorzustellen, dann ist mir das viel mehr wert als die Schwungübung oder die richtige Stifthaltung oder sowas.
Ja, das verstehe ich. Und jetzt nochmal ein bisschen anderes Thema, aber vielleicht für Maria auch nicht so ganz uninteressant. Sagen wir mal, man hätte ein Kind, das jetzt so ungefähr 1,5 ist.
Ein Jahr und 3 Monate alt ist.
Und man überlegt, man fängt jetzt bald wieder an zu arbeiten oder hat gerade angefangen. Und man überlegt, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, mein Kind in die Kita zu geben? Natürlich ist da wahrscheinlich die Antwort, das ist wieder sehr individuell. Aber gibt's da irgendwelche Reifezeichen, so wie bei der Beikost, dass man dann sagen kann, ah ja, jetzt könnte man ihn oder sie mal in eine Einrichtung schicken?
Ja, also das ist natürlich schon, die Eltern kennen, ich sag mal die Profis, die Eltern sind die Profis ihres Kindes. Ne? Das lässt dann irgendwann ein bisschen nach, dann übernehmen auch die Kinder gern die Rolle des Profis. Aber in dem Alter, wovon wir jetzt sprechen, ist es dann schon so, dass die Eltern das noch mitentscheiden. Es gibt keine wirklichen Anzeichen. Also ich höre dann auch von Eltern, ja, mein Kind fängt an, sich zu langweilen. Dann sag ich, wie definierst du denn Langeweile? Naja, er sitzt halt rum. Ich sehe, naja, was machst du denn mit deinem Kind im Alltag? Ne? Also du kannst eigentlich nicht wirklich messen und sagen, jetzt schicke ich und weil er kann jetzt das und das. Oder er kann, ja, also wir haben Kinder, die krabbeln, wir haben Kinder, die können schon laufen, die sind gleich alt. Mhm. Ja, das Krabbelkind exploriert anders die Kita und das Laufkind auch nochmal wieder anders. Ob es alleine essen kann, ob es auf die Toilette gehen kann, das sind für manche Eltern Maßstäbe, aber nicht für die Kita an sich. Mhm. Also das sollten Eltern auch meiner Meinung nach wieder mit der Kita besprechen, wenn sie sich bereit fühlen, okay, ich gebe jetzt ab, was ein großer Schritt ist, dann auch tatsächlich im Erstgespräch mit der Kita-Leitung oder Stellvertretung, je nachdem, wer da den Vertrag macht, vielleicht auch nochmal Unsicherheiten zu klären und zu sagen, ja Mensch, er kann aber noch nicht auf die Toilette oder er, ja, weil dann nehmen im besten Fall die Pädagoginnen diese Ängste auch und sagen, wir gucken, wir schauen einfach und wenn er noch die Windel ganz lange braucht, dann braucht er die noch ganz lange und wenn er nicht selber essen möchte, dann reichen wir ihm oder ihr das Essen halt. Also das lässt sich nicht so wirklich leicht pauschal beantworten.
Ich habe nur mal von irgendwelchen Studien, das typische Ding, man findet irgendwelche Studien im Netz. Man
hat natürlich eine Studie gelesen.
Ja, man hat natürlich selber keine Ahnung, wie seriös jetzt diese Studie ist oder nicht. Aber es kommen ja dann immer wieder so Sätze wie, ein Kind unter 3 Jahren sollte immer noch zu Hause bei den Eltern sein und so weiter. Und ich tue mir damit so schwer, weil es eben individuell ist, aber auch, weil ganz viele, und ich würde mal sagen, die meisten Eltern gar nicht die Wahl haben. Ich meine, man muss dann irgendwann wieder anfangen zu arbeiten. Und weil, wie geht man dann damit um? Oder hast du vielleicht ein paar tröstende Worte, um das schlechte Gewissen von Eltern zu erleichtern?
Ja, auch da ist es einfach wirklich, finde ich, ganz, ganz wichtig zu kommunizieren. Also wirklich sprecht mit den Pädagoginnen, die sind dafür da, auch wenn die oft keine Zeit haben. Aber dann kann man gut Termine machen und auch einfach sagen, ich habe Angst oder mir geht's damit nicht gut. Jeden Morgen weine ich im Auto, wenn ich zur Arbeit fahre. Und wir haben auch Mütter oder Väter, die rufen dann dreimal am Tag nochmal an, ne, in ihrer Pause und fragen nach, ob alles in Ordnung ist. Aber auch das im Erstgespräch einfach erfragen, kann ich das tun als Mutter? Darf ich euch im Laufe des Tages auch mal anrufen? Oder schickt ihr mir eine E-Mail mit einem Foto, dass ich weiß, meinem Kind geht's gut, ich brauche das. Und wie gesagt, im besten Fall ermöglicht die Kita das, dass sie das machen. Und diese Ängste und Sorgen, das sind halt tatsächlich wirklich häufiger die Eltern. Die Kinder wuppen das, auch wenn das schwer ist. Aber ich sehe so viele Mamas und Papas vorm Tor dann wirklich da, wo ich noch Taschentücher reiche. Das verstehe ich auch. Aber da ist eben wirklich wichtig, auch drauf zuzugehen und zu sagen so, hey, ich verstehe dich, aber ihr habt euch jetzt für den Schritt entschieden. Wir schauen einfach, wie es läuft, wie es geht. Und wenn ihr noch mehr Zeit braucht, dann gucken wir. Und wenn was ist, bei jedem Weinen rufe ich euch sofort an. Aber eben das muss mit der Kita geklärt werden, inwieweit die dazu bereit sind.
Ihr seid also nicht nur für die Kinder da, sondern auch für die Mamas und Papas, ne?
Und die Omas und die Opas.
Ja, für alle. Das ist übrigens auch spannend, das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, was du am Anfang meintest mit der Eingewöhnung, dass das ja auch Oma oder Opa machen können. Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Wir dachten schon, oh, das ist ja ganz super. Mein Mann hat immer die Eingewöhnung gemacht. Und das ist irgendwie so ein guter Gegenpol, weil die Kinder so oft bei mir waren, alleine schon durchs Stillen, weil ich beide gestillt habe. Und dann war es irgendwie vielleicht ein einfacher Abschied vom Papa als von der Mama mit Brüsten. Ja. Es ging immer um die Brüste.
Die Brüste sind nicht da. Okay, wir können los.
Ja, genau, das so ist es. Und das fand ich nochmal total spannend. Also das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und auch nochmal so als Tipp weitergeben.
Ja, darüber habe ich jetzt auch, also da habe ich kurz so, musste ich so holpern, dachte, ach, das ist ja auch noch eine Option. Aha, das geht
ja. Ja, könntest du dir das vorstellen, dass zum Beispiel jetzt
meine Eltern das machen? Ja, definitiv. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, ich würde ihn ja dann eh auch bei euch lassen, in eure Hände geben.
Wenn ist das
dann
gerade die offizielle Anmeldung, oder?
Die habe ich schon erledigt, entschuldige bitte. Ich bin noch nicht von vorgestern, das habe ich schon ewig lang gemacht. Aber das wäre auf alle Fälle eine Option, ja. Also ich weiß, dass mein Mann, als er unsere Tochter damals hin und wieder mal hingebracht hat, der hat dann wirklich 20 Minuten noch im Wagen gesessen und hat geweint, weil er das so schlimm fand, weil sie durch so eine Glastür, und dann hatte sie noch so durchgeguckt und dann ist sie aber spielen gegangen und er saß dann da und war ganz, hat mir auch noch geschrieben, ich hol die, glaube ich, wieder raus, ich kann das nicht. Und es ist dann schon auch schlimm. Also ich glaube auch, dass Eltern da manchmal vielleicht dann auch durch ihre ganze Verfassung die Kinder dann auch so wuschig und durcheinander bringen, weil die ja auch merken, oh, irgendwie ist ja Mama irgendwie traurig oder Papa ist traurig, warum denn? Und dann fangen die nämlich auch an zu straucheln, weißt du, und denken so, okay, aber wenn die traurig sind, vielleicht ist das ja ein Abschied für immer, vielleicht holen die mich niemals
oh
mehr.
Oh Gott, ja.
Weißt du ja nicht, weil man sich halt selber nicht im Griff hat.
Das stimmt.
Außerdem finde ich, was ist, also genau, irgendwas wollte ich noch sagen. Nee, habe ich vergessen. Ach, da war es wieder.
Aber noch mal, Maria, was du gerade meintest, dass das mit den Eltern auffangen, ne, das ist wirklich die erste Anlaufstelle. Weil es sind oft die Eltern, in Anführungsstrichen, die labil sind.
Ja.
Labil gar nicht jetzt wirklich negativ wertend gemeint, sondern wenn du die auffängst und die stark machst, dann schaffst du es auch, dass das Kind super gerne in die Kita kommt. Die Kinder sind die Ersten, die spüren, wenn bei ihren Eltern was nicht stimmt. Und deswegen sage ich auch immer, ihr könnt so viel weinen, wie ihr wollt. Und ich finde es auch wichtig, dass Kinder sehen, dass Eltern weinen. Gefühle müssen da sein. Aber vielleicht nicht gerade in der Bringesituation, sondern dann schluckt dreimal ganz kurz und dann kommt ihr hoch zu uns. Wenn ihr in der Krippe abgegeben habt, dann sind oben noch Pädagoginnen, die reichen euch ein Taschentuch und dann ist gut. Mhm. Und das finde ich halt auch nochmal ganz, ganz wichtig.
Also wenn du das jetzt noch öfter sagst, mit dem Taschentuch reichen, musst du aufpassen, dass ich nicht bei euch vorbeikomme, ohne dass mein Kind bei euch ist. Das hört sich ja so gut an, da wird man so gut aufgefangen.
Ab, ne?
Ich habe auch ein Problem. Ich wollte mal vorbeikommen. Nee, das ist wirklich, wirklich toll, dass ihr so darauf achtet. Und sag mal, gibt's denn irgendwie bestimmte Sachen, die man machen kann, um das Kind vorzubereiten auf die Kindergartenzeit? Ich weiß nicht, bei uns waren die Kinder halt noch so klein, als sie schon in die Kita oder zur Tagesmutter kamen, aber wir haben natürlich dann trotzdem immer so noch gesagt, okay, wir holen dich dann wieder ab und so, aber ich frage mich, ob man da irgendwie noch mehr, keine Ahnung, Bücher lesen, erzählen. Ich glaube, bei dem Kleinen, dem hat es wirklich geholfen, dass er immer mit dabei war, Fritz abzuholen von der Kita. In der gleichen, dann hat er schon so ein bisschen die Leute kennengelernt und die Räumlichkeiten und so.
Genau, sowas ist natürlich super bei Geschwistern. Wenn du aber dein erstes Kind in die Kita bringst, finde ich es immer ganz schön, auch wirklich tatsächlich mal am Wochenende einen Ausflug zu machen und sich die Kita von außen anzugucken. Mhm. Einfach mal so ein bisschen, oder auch natürlich noch besser in der Woche, wenn draußen im Garten gerade richtig Halligalli ist und Trubel. Und dann zu sagen, Mensch, guck mal, das ist eine Kita, könntest du dir vorstellen? Oder ich habe geplant das, oder wir wollen gerne das, du und so. Ne? Mhm. Also, und das als Ritual machen, dann wirklich einmal die Woche dahin gehen und sich das von außen angucken, die Geräusche wahrnehmen, Bücher lesen. Es gibt ganz, ganz viele tolle, es gibt ganz, ganz viele schlechte. Da einfach wirklich mal gucken. Da gibt es auch gute Listen im Internet, wo man mal schauen kann, welche Bücher da ganz gut geeignet sind. Und dann aber auch wirklich mit dem Kind sprechen. Also nicht einfach morgens aus dem Bett holen und sagen, so, jetzt gehen wir in die Kita, sondern schon auch ein bisschen vorbereiten und sagen, Mama muss wieder arbeiten, Papa geht wieder arbeiten, aber wir haben uns da was überlegt, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an und das auch egal, wie klein das Kind ist. Auch wenn es ein halbes Jahr alt ist, kann man mit einem Kind gut sprechen und das dem einfach wirklich oder ihr gut erklären und gut drauf vorbereiten.
Leo Lausemaus geht in den Kindergarten, habe ich auch als Buch. Und jetzt auch, ich sag's nochmal, Toni Box. Wir sind sehr große Toni Box Freunde. Haben wir auch eine kleine Figur mit Leo Lausemaus für in den Kindergarten.
Ach, wie süß.
Ja.
Und liest du schon fleißig vor und spielst du ab?
Natürlich. Ich muss ihn ja vorbereiten. Hast du gerade gehört. Auch mit einem halben Jahr kann man das schon machen.
Das stimmt. Maria, sag mal, fällt's dir schwer?
Ja.
Dann?
Ja,
glaubst du, oder wird es dir schwer fallen?
Ja, ich glaube fast vielleicht sogar noch, dass es mir noch schwerer fällt als bei meiner Tochter, weil es eben das letzte Baby ist. Und bei meiner Tochter ist es mir schon schwer gefallen, aber ich bin zu euch in die Kita gekommen und ich habe mich gleich wohlgefühlt so. Und meine Tochter war ja auch schon 3 dann. Und man konnte wahnsinnig gut mit ihr reden und sie hat das dann auch alles verstanden. Und es war auch, also es gab, glaube ich, selten mal Tage, wo sie gesagt hat, ich habe heute keine Lust, in die Kita zu gehen. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch noch zu Hause. Also ich habe dann mal gesagt, du, wenn du mal nicht willst, dann können wir auch zu Hause bleiben. Aber wenn du Lust hast, dann kannst du gehen. Und wenn es dir nicht gut geht, rufst du mich an, lässt mich anrufen, dann hole ich dich ab. Das hast du natürlich, wenn du arbeiten gehst, ja die Freiheit nicht. Insofern war sie auch immer entspannt und sie hatte immer viel Spaß. Und außerdem war es immer so, wenn ich sie dann abgeholt habe, dann wollte sie auch nicht gehen. Dann habe ich immer bei euch gesessen und noch die Stifte angespitzt oder so.
Stimmt, das war praktisch, darauf freue ich mich dann schon.
Ja. Oh ja, am Schluss jetzt wollte Fritz auch immer nicht gehen. Der ist ja jetzt in der Schule, aber so die letzten Wochen, der wollte immer noch Fußball spielen und noch da bleiben. Aber ich habe manchmal wieder das Gefühl, ich bin total die schlechte Mutter, weil ich habe mich immer so gefreut, meine Kinder in den Kindergarten zu geben. Also wenn es dann angefangen hat, habe ich mir immer gedacht, boah, ich freue mich so sehr, dass ich dann kurz Zeit für mich habe.
Ist ja auch voll schön, ey, ganz ehrlich. Und dann irgendwann hast du zu Anfang, das ist auch so eine 2-3 Stunden, ne? Oh, was für eine lange Zeit. Und plötzlich ist es dann an dem Punkt, wo du, das macht Schnips und das ist schon wieder Abholzeit.
Ja,
das ist und dann
denkst du,
oh nein!
Ja, wie schnell das passiert. Ja. Also wie schnell man sich da auch dran gewöhnt. Ich denke doch immer an meine Mama, die hat mich früher in den Kindergarten, ich bin ziemlich spät in den Kindergarten gekommen, ich glaube mit 4, aber das war früher ja auch nochmal anders. Und die musste mich wirklich 45 Minuten mit dem Bus und mit der Straßenbahn in den Kindergarten bringen. Dann war ich da 3 Stunden und dann musste sie mich wieder abholen. Die hatte hier überhaupt keine Zeit.
Nee, um Gottes Willen.
Das ist ja voll furchtbar. Und heute, bevor ich hier zum Podcast aufnehmen gefahren bin, war ich so, lalala, ich genieße die Zeit, die ich habe. Meine Kinder sind nicht da. Und mein Mann saß wie so ein Trauerkloß unten und meinte, ich fühle mich so schlecht. Fritz ist sicher in der Schule und ist ganz traurig und überfordert und einsam. Und Franz sitzt sicher alleine im Kindergarten und weint, weil wir jetzt gerade auch eine lange Zeit weg waren. Es waren Ferien. Ich glaube, ich muss sie holen und dann fange ich an mit Homeschooling. Und nicht nur so, um Gottes Willen.
Nein, denen geht's bestimmt gut.
Ja, aber es ist ja wirklich so, dass es dann meistens wirklich an den Eltern liegt, ne? Dass man sich löst.
Also dieses Loslassen ist, glaube ich, bei uns noch viel schlimmer verankert als bei den Kindern.
Ja, und ich glaube, dass auch wenn, also das ist jetzt ein bisschen anders, weil Fritz ja in der Schule ist, aber als wir jetzt gestern Fritz gefragt haben, wie die Schule ist, dann hat er zuerst erstmal alle negativen Sachen aufgelistet, was passiert ist. Alles, was er ist hingefallen beim Fußball, ein Mädchen hat ihn geärgert und so weiter. Und man denkt sich schon, um Gottes Willen, das ist ja die Hölle dort. Er kann da nie wieder hin, das ist ja das Schlimmste. Und dann nach und nach kommt dann aber, ja, aber es wurde sein Name ausgewählt für das Spiel und er hat schon jetzt einen Freund und dann kommt wieder das Positive. Mhm. Das heißt, das, was wir von den Kindern kriegen als Information, wie der Tag war, ist ja auch immer gefiltert. Also das ist ja nicht, wir kriegen ja nicht das gesamte Ding. Das heißt, manchmal, wenn sie uns vielleicht erzählen, sie hatten einen schlechten Tag, dann heißt es natürlich nicht, dass der ganze Tag schlecht war. Die haben natürlich auch schöne Momente, hoffe ich jetzt einfach mal. Und man selber ist natürlich aber dann immer ganz schnell auch, dass man sich dann die negativen Sachen merkt und denkt, oh Gott, es geht ihnen schlecht.
Ja.
Ach, es ist schon alles wirklich nicht so leicht, dieses Elternsein.
Nee.
Sandra, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Du bist ja auch schwanger mit deinem ersten Kind, ne?
Richtig. Und ich muss mir auch einen Kita-Platz suchen.
Ah, das wollte ich noch fragen.
Ja, wollte ich auch nämlich fragen.
Ja, dann Maria, schieß los.
Wie machst du es denn? Also wirst du denn dann das Baby mit zu euch nehmen, wenn es dann irgendwann in die Kita kommt? Also eigentlich ist es ja irgendwie ganz schön, ne?
Ja, das klingt ganz schön tatsächlich, aber aus professioneller Sicht werde ich das nicht tun. Also ich habe mich da wirklich dagegen entschieden, das zu tun. Erstens weiß ich noch nicht genau, wie ich reagiere als Mama, wie ich als Mama bin. Also ich habe auf der einen Seite natürlich das professionelle Handeln, wie ich jetzt mit euch gesprochen habe. Aber so das, was ihr berichtet mit dem Loslassen und so, da kriege ich gleich schon Gänsehaut und denke, oh Gott, das wird mir vielleicht auch passieren. Mhm. Und wenn ich dann in der Kita einfach sehe, wie da vielleicht Dinge passieren oder sie wird geärgert und dann denke ich, oh Gott, ich kann ja da nicht einfach eingreifen, das müssen ja meine Kolleginnen machen. Und deswegen habe ich mich gemeinsam mit meinem Partner dagegen entschieden. Und wir werden dann uns auch bald auf die Suche machen müssen nach einer Kita.
Spannend.
Total.
Krass, aber ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil ja dann auch dein Kind vielleicht auch total auf dich fixiert ist und dann hast du es die ganze Zeit auf dem Arm. Spannend, ja, das wird auch nochmal eine spannende Reise für dich, das mal von der anderen Seite alles so zu erfahren.
Also ich habe auf jeden Fall schon beschlossen, dass ich nicht die Eingewöhnung machen werde.
Auch das nicht?
Nee, das wird mein Freund machen.
Aber auch vielleicht, weil du dann, da du ja vom Fach bist, siehst, was dann nicht so das, was nicht so richtig rund läuft dann?
Vielleicht das. Also ich will jetzt auch nicht allen unterstellen, dass die alle nicht gut arbeiten. Das gar kein Fall. Also meine Kolleginnen in fast ganz Berlin arbeiten bestimmt super, super gut. Aber ich glaube, natürlich achte ich noch mal auf andere Sachen. Es ist ja ganz klar, wenn ein Koch essen geht, achtet er auch anders als auf das Essen, als wenn ich jetzt als Pädagogin essen gehe. Und von daher, also mein Freund weiß das noch nicht so ganz genau, dass er die Eingewöhnung macht. Ich habe es so ein bisschen angedeutet. Aber ich glaube, er ist damit total fein. Er freut sich da, glaube ich, dann auch drauf. Aber natürlich auch allein schon sich eine Kita anzuschauen mit dem Blick ist noch mal was ganz anderes, als ja, wenn jetzt jemand, der nicht vom Fach ist, guckt. Ja. Aber ich versuche auch da, und das ist das, was ich auch noch mal so gerne allen, die zuhören, mitgeben möchte, schaut euch die Einrichtung an und hört auf euer Bauchgefühl. Egal, wie die Ausstattung ist, egal, ob die neuesten Spiele da sind, egal, ob die neuesten Möbel da sind, ob das ein Echtholzboden ist und ob da draußen, weiß ich nicht, die besten Spielanlagen sind, dreimal TÜV geprüft, müssen sie sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Hört einfach auf euer Bauchgefühl. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Ich habe viele Kitas gesehen, wo ich reingekommen bin und dachte, wow, so möchte ich meine Wohnung einrichten. Super schön. Hab dann aber gemerkt, okay, irgendwas anderes stimmt hier gerade nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und dann gehst du in eine andere Kita, die total schrammelig vielleicht ist und ganz alt. Und da ist jahrelang kein Geld reingesteckt worden. Aber die Erzieherinnen liegen gerade auf dem Boden und sind am Toben und verkleiden und geschminkt. Und dann weißt du, cool, okay, hier finde ich es gut. Und das würde ich gerne nochmal mit auf den Weg geben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Aber wirklich, vielen, vielen Dank.
Ja, danke, Sandra.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.